In dem Falle, wo der Algorithmus mit Antwort ja erfüllbar terminiert, das ist der Fall, wo ich nicht durch Resolution noch weitere Klauseln zu meiner CNF dazufügen kann. Sie waren letztes Mal nicht da, ne? Sind Sie halbwegs im Bilde, wo wir sind, oder? Was? Ja, gut. Ne, also Resolutionsregeln und so auch alles irgendwie parat, oder? Ja, gut. Also nicht. Also in dem Fall, wo wir Phi nicht mehr um irgendwelche neuen Resolventen vergrößern können und außerdem Phi aber in dem Moment noch nicht die leere Klausel enthält, da sagt der Algorithmus ja. Wir müssen also zeigen, dass das nicht, also bedeutet, dass Phi erfüllbar ist. So. Und wir machen das durch Induktion über die Anzahl propositionaler Atome in Phi. Und ich sag mal, der Induktionsanfang, der ist also trivial, nicht? Gut, man muss kurz zucken, warum er trivial ist. Es gibt halt nur zwei CNFs in Mengenschreibweise, die ich überhaupt bilden kann, ohne Atome. Und gut, von denen habe ich eine ausgeschlossen, nämlich diejenige, die leere Klausel enthält. Es bleibt nur noch diejenige CNF über, die leere Klausel eben nicht enthält, also selbst leer ist und damit wahr und damit automatisch erfüllbar. So, das heißt, es verbleibt der Induktionsschritt, der ist einer von weniger als n auf n. Und dazu hatten wir gesagt, nehmen wir uns ein Atom her, das in Phi vorkommt, dann eliminieren wir das und wenn wir es eliminiert haben, haben wir weniger Atome und können die Induktionsvoraussetzung anwenden, ungefähr so. Und dazu hatten wir folgende zwei CNFs definiert. Das ist einmal etwas, das lesen wir Phi angenommen A. Das besteht also aus allen Klauseln C in Phi, von denen ich die Negation von A wegnehme, die also, wenn ich A schon annehme, nichts mehr zum Erfüllen der Klausel beitragen kann. Das ist dieses Literal hier. Und ich behalte nur solche Klauseln noch drin, die nicht dadurch, dass ich also A auf wahr setze, schon erfüllt wären, also die nicht A enthalten, so. Und dual dazu Phi angenommen nicht A, das ist also dasselbe mit allem negiert, das ist also C ohne A, wobei nicht A nicht in C ist und C aus Phi stammt. So, das sind unsere beiden Klauselmengen, auf die jetzt jeweils die Induktionsvoraussetzung anwendbar ist, weil die jeweils ein Atom weniger enthalten, weil sie ja das A nicht enthalten und ansonsten nur solche Atome enthalten, die auch in Phi vorkommen. So, ja, Induktionsvoraussetzung anwenden, naja, die Induktionsvoraussetzung ist ja eine Implikation. Ja, also das heißt, um jetzt was davon zu haben, muss ich jetzt zeigen, dass, naja, mindestens einer von den beiden jetzt also diese Annahmen hier erfüllt, dass also resolutionsabgeschlossen ist und die leere Klausel nicht enthält. Fangen wir mit dem Einfachen an. So, es wird nicht unbedingt der Fall sein, dass in beiden die leere Klausel nicht drin ist. Ja? Also was weiß ich, Phi könnte ja, was weiß ich, wenn Phi einfach das hier wäre. Ja? So, dann gucke ich mir mal an, was bei Phi angenommen A rauskommt. Nun, ich behalte die eine Klausel, die drin steht, ja über, ja, weil die A nicht enthält. Sie enthält nicht A, aber A enthält sie nicht. So, von dieser Klausel nehme ich nicht A weg. Und was übrig bleibt, ist die leere Klausel. Ja, also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jetzt beide die leere Klausel nicht enthalten. Aber ich behaupte, mindestens eine von beiden wird die leere Klausel nicht enthalten. Warum? Naja, nehmen wir mal an, das wäre doch der Fall. Also in beiden Fällen würden wir die leere Klausel bekommen. Wir müssen uns überlegen, wie das zustande kommen kann. Ja, fangen wir an mit A, also Phi angenommen A. So, da wird also die leere Klausel entstehen. Phi selber enthält die leere Klausel ja nicht. Also das muss das dadurch passieren, dass hier eine Klausel leer läuft, indem wir nicht A wegnehmen. Gut, das heißt also, diese Einermenge nicht A, diese Klausel hier, die muss wohl in Phi sein. Und genauso muss das hier passieren. Das heißt also, einer Menge A muss auch in Phi sein. Und jetzt folgt
leere Klausel ist drin.
Denn?
Ja, das ist rechts. Resolutionsabgeschlossen.
Weil Phi resolutionsabgeschlossen ist. Ne? Wir können jetzt diese beiden Klauseln resolvieren. Was übrig bleibt, ist die leere Klausel. Und das ist ja ein Widerspruch dazu, dass wir angenommen haben, dass Phi die nun gerade nicht enthält. So. So, also, nicht, die beiden Fälle sind natürlich völlig symmetrisch. Ja? Also wir können uns jetzt einen von denen schnappen. Sagen wir mal, es wäre Phi angenommen A. So, wir zeigen jetzt, dass Phi angenommen A resolutionsabgeschlossen ist. Nun, das gilt für beide, ja, unabhängig davon, ob da jetzt die leere Klausel drin ist oder nicht. So, gut, Phi angenommen A ist resolutionsabgeschlossen, will ich zeigen. Also, ich nehme her, zwei Klauseln in Phi angenommen A, die ich resolvieren kann. Das sind also zwei Dinge dieser Form hier. Ja, also eine Klausel aus Phi mit nicht A weggenommen, noch eine Klausel aus Phi mit nicht A weggenommen. Und von denen enthält also eine ein Literal positiv und ein Literal negativ. So, ein Moment Nachdenken verrät, dass dieses Literal natürlich nicht dieses A hier ist. Ja, denn das ist ja insgesamt verschwunden in Phi angenommen A. Das heißt, wir haben also C1 vereinigt einer Menge B. Na, Moment, ich mache ein bisschen mehr Platz. So, das muss also in Phi sein und außerdem darf es A nicht enthalten. Und ebenso C2 vereinigt nicht B, das ist in Phi. Ja, das ist also unsere allgemeinste Situation, wo wir hier zwei Klauseln in Phi angenommen A resolvieren können. So, was ist die Resolvente, die dann rauskommt? Die Resolvente ist, naja, die Bs, die fallen ja weg. Es bleiben also die Cs und nicht A nehme ich aber weg. So, das hier zu zeigen ist, dass das in Phi ohne a ist, Phi angenommen a ist. Ja. Und dazu reicht natürlich dass dieses Ding hier, C1 vereinigt C2, dass das in Phi ist und A nicht enthält. Nicht? Denn wenn das der Fall ist, dann würde ich dieses Ding hier bekommen in Phi angenommen A. Und naja, die beiden Teile, also A darf nicht drin sein. Gut, A ist nicht in C1 und A ist nicht in C2. Ja, also hier können wir mal einen Haken dran machen. Ja. Und das andere, was wir checken müssen, ist eben, dass das hier in Phi ist und das ist aber hier raus bei Phi resolutionsabgeschlossen ist. Jo, okay. Damit haben wir also gezeigt, dass Phi angenommen A meine Voraussetzungen erfüllt. Und weil es eben, ja, wie gesagt, ein Atom weniger enthält, können wir jetzt die Induktionsvoraussetzung anwenden und erhalten. Phi angenommen A ist erfüllbar, das heißt, es existiert so ein Kappa, das Phi angenommen A erfüllt. So, wir wollen nicht Phi angenommen A erfüllen, wir wollen Phi erfüllen. Was müssen wir jetzt tun, um eine erfüllende Wahrheitsbelegung für Phi zu bekommen?
Ja? Wahrheitsbelegung, die
Phi angenommen
A erfüllt und
neben
zusätzlich A.
Genau, nicht? Also, wenn wir jetzt außerdem noch A auf wahr setzen, nicht? Denn natürlich, dazu war ja Phi angenommen A da, dass es also alles wahr macht, was noch wahr werden muss, wenn A schon wahr ist. Das erfüllt dann Phi. Da müssen wir praktisch nur noch verifizieren, dass wir Phi angenommen A richtig gebaut haben. Nicht? Sonst, wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir da einfach einen definitorischen Fehler gemacht. Ja, gut. Das heißt also, wir müssen hernehmen C in Phi und zeigen, dass dann eben diese einzelne Klausel in Phi, dass die von Kappa mit A abgeändert auf wahr erfüllt wird. Da unterscheiden wir zwei Fälle. Wenn A in C drin ist, nun ja, dann gilt natürlich Kappa mit A auf wahr gesetzt erfüllt C, denn dann haben wir halt A wahr gemacht und damit die ganze Klausel, die ja eine Disjunktion ist. Und Fall 2 ist, also das war natürlich der Fall, dass A doch in C ist. Ja? Also wenn A in C ist und ich A auf wahr setze, wird C natürlich wahr. Und der andere Fall, der zweite, ist, dass A nicht in C ist, dann ist ja nach Konstruktion C ohne nicht A in Phi angenommen A. Damit folgt Kappa erfüllt C angenommen C ohne nicht A, denn Kappa erfüllt ja ganz Phi angenommen A. Und damit folgt natürlich auch Kappa erfüllt C. Und wollen wir das? Nee, falsch. Dann können wir, also hier diese Klausel, die enthält jetzt ja A nicht mehr. Ja, also A war nicht drin und nicht A ist rausgenommen. Das heißt, jetzt ist egal, was wir mit A machen. Wir können es zum Beispiel auch wahr setzen und C angenommen, nicht A ist immer noch erfüllt. Und das ist ja eine Teilmenge von C. Und damit ist C also auch erfüllt, weil ja größere Klauseln schwächer sind. So, das war's. Das ist also unser Korrektheitsbeweis für Resolution. Soweit eigentlich nur Erinnerung. Wir ziehen aus dem Beweis folgendes Lemma. Phi ist erfüllbar, genau dann, wenn entweder Phi angenommen A erfüllbar ist oder Phi angenommen nicht A erfüllbar ist. So, das ist jetzt eine schwache Motivation dafür, diesen Beweis nochmal durchzuziehen. Ja, also dieses Lemma, da beweist man viel schneller als die Korrektheit der Resolution. Ja. Aber es ist so. Ja. Also, also es ist klar, nicht? Also wenn Phi eine erfüllende Belegung hat, ja, dann setzt diese erfüllende Belegung entweder A auf wahr, dann ist der da erfüllt, oder setzt sie auf falsch, dann ist der da erfüllt. Umgekehrt, wenn einer von beiden erfüllt ist, dann haben wir gerade gesehen, nicht, das ist jetzt dieser Teil der Tafel hier, das ist allerdings nur der triviale Teil der Angelegenheit, nicht, dann sehen wir hier, dass jeweils auch Phi erfüllt ist. Also nach passender Abänderung von A. So, was sagt der Informatiker, wenn er dieses Lemma sieht? Was? Was sagt er? Ach so, okay. Ja, dann muss man sich hineinversetzen in jemanden, der Programme schreiben will.
Kann man schon ausprobieren, oder?
Naja, was heißt ausprobieren, ja?
Ich kann halt einfach Brute-Force alles ausprobieren, und sie sagt mir dieses Lemma.
Ja, so Brute-Force ist es gar nicht, ne? Also erstmal jetzt, ohne das bewerten zu wollen mit Wörtern wie Brute-Force oder so, was sagt das Lemma? Oder was ist das Lemma mehr oder weniger? Genau, das tun wir. Also Induktion, beziehungsweise wenn wir was implementieren wollen, sagen wir nicht Induktion, sondern Rekursion. Ja. Ja, also das Lemma ist ein Algorithmus. Und das ist auch ein real existierender Algorithmus. Ja. So, dieser Algorithmus heißt Backtracking. So, ne, ist klar, warum er so heißt, ja, denn wenn ich mir das vorstelle, so als so rekursiven Baum, ja, und also der Name stammt natürlich aus der Zeit, als also Rekursion noch was ganz Tolles und Neues und frisch Erfundenes war, ja, also dann steige ich also rekursiv ab in meinem Baum der rekursiven Aufrufe. Und wenn ich irgendwann mal finde, was unerfüllbar ist, gut, dann war die Entscheidung, die ich da getroffen habe, also zum Beispiel jetzt nicht A auszuprobieren, die war dann eben falsch. Dann gehe ich wieder zurück an die Stelle, wo ich A auf falsch gesetzt habe und setze eben A stattdessen mal auf wahr und probiere weiter. Ja? Und ja, Brute Force, naja, gut, das kann sehr schlau sein, wenn man in der richtigen Reihenfolge sich die Atome auswählt, die man ausprobiert, nicht? Also, nicht, das ist ja auch das, was man selber macht, wenn man irgendwie so ein Einstein-Rätsel oder sowas löst. Ja, man guckt mal, wohnt also jetzt Herr Müller im grünen oder im roten Haus und man sucht sich diejenige Aussage der Form raus, von der man am meisten hat, denkt man, ne? Also die, was weiß ich, unmittelbar am meisten impliziert oder so. Nicht? Das heißt also, ja, man hat im Grunde ein ähnliches Problem wie bei den Binary Decision Diagrams, nämlich dass man ja, eine gute Variablenordnung finden muss. Ja? Man muss sich ausdenken, über welche Variable sollte ich jetzt mal als nächstes verzweigen. Und wenn man das schlau macht und da genug Heuristik reinsteckt, dann bekommt man relativ effiziente Algorithmen. Und ja, moralisch sind eben in der Tat die meisten aktuellen Satzsolver, die sind ja fast Backtracking-Algorithmen, die machen noch zwei Sachen mehr. So, und das kommt jetzt. So, und wenn ich das mehr mache, dann bin ich beim sogenannten Davis-Putnam-Logue-Loveland-Algorithmus, DPLL. So, und der hat zwei Optimierungen. Und recht betrachtet hat er sogar eigentlich nur eine, weil die zweite meistens weggelassen wird, weil sie doch nicht so toll optimiert, wie man irgendwann mal dachte. So, die eine, die sie alle machen und die auch regelmäßig viel bringt, das ist die sogenannte Unit Propagation. So, ich habe ja die ganze Zeit in der Hand so eine CNF, die in Mengenschreibweise geschrieben ist. So, und ich stelle mir vor, ich würde irgendwann da drin finden eine Klausel, die aus nur einem Literal besteht. Naja, wenn ich gerade dabei bin, das Einstein-Rätsel zu lösen oder sowas, ja, dann ist das der Moment, wo ich also Yippie schreie, denn in dem Moment weiß ich ja zum Beispiel, dass Herr Müller im Roten Haus wohnt. Ja? Es steht einfach wörtlich da. So, und dann kann ich also an der Stelle dieses neu gewonnene Wissen auch tatsächlich verwenden. Und verwenden heißt in diesem Falle, dass ich übergehe zu Phi angenommen L. Ja, also okay. Und ich setze, wenn ich die Lösung nachher tatsächlich wissen will, das will, und das tut also ein Satzsolver, der löst ja nicht nur, der gibt einem auch eine Lösung, nicht? Nicht? Dann merke ich mir an der Stelle, dass ich also L jetzt auf wahr gesetzt habe, also sprich, je nachdem, ob L jetzt positiv oder negativ ist, das entsprechende Atom auf wahr oder falsch. Und gehe dann über zu Phi angenommen L. So, das ist offensichtlich richtig, ja, wenn man sich überlegt, warum wir Phi angenommen L definiert haben. Das ist das kurze Argument dafür. Moment, ich habe hier ein ganz kurzes stehen. So, das ist korrekt per Lemma, weil wenn ich mir Phi angenommen nicht L angucke, ja, und L ist als Einermenge in Phi, dann würde ja Phi angenommen nicht L dann hier die leere Klausel enthalten. Ja, denn nicht, also hier ist nicht L nicht drin und L wird weggenommen, übrig bleibt leer. So, und wenn es die leere Klausel enthält, ist es natürlich nicht erfüllbar. Ich weiß aber, dass einer von den beiden erfüllbar ist. Gut, also muss es der andere sein, nämlich der hier. So, nicht? Das ist also das eine, was ich tue. Und dann gibt es das andere. Nee, warte. hier, und wir haben Wasser hier. So, das andere nennt sich Pure Literal Elimination. Das ist folgendes. Nehmen wir an, wir hätten ein Literal, das also nur noch in einer Polarität vorkommt. Also mit anderen Worten, wir haben ein entgegengesetztes Literal, was überhaupt nicht mehr vorkommt. So, in dem Falle kann man sich überlegen, dass man nichts falsch macht, wenn man zu Phi angenommen nicht L übergeht, also zu dem, was noch vorkommt natürlich. Also man macht es natürlich dann, also es ist immer korrekt, es ist natürlich nur dann ein tatsächlicher Schritt, wenn das nicht L tatsächlich noch irgendwo vorkommt. So, warum ist das so? Ja, Korrektheit in dem Fall ja zu zeigen ist, dass dann Phi erfüllbar ist, genau dann, wenn Phi angenommen nicht L erfüllbar ist, ja. Und ja, wie sieht das aus mit dem Beweis? Ja, die eine Richtung, die ist einfach nach unserem Lemma oben. Ja, also wenn Phi angenommen nicht L erfüllbar ist, dann ist auf jeden Fall, nicht, steht noch da, auch Phi selbst erfüllbar. Das heißt, das Interessante ist nur die Implikation von links nach rechts. So, dann nehmen wir also an, Phi sei erfüllbar. Wir nehmen uns also hier eine erfüllbare Wahrheit, erfüllende Wahrheitsbelegung. Kappa. So. Und ich behaupte, dann erfüllt Kappa sogar ohne weitere Änderungen Phi angenommen nicht L. Dazu müssen wir uns hernehmen eine Klausel aus Phi angenommen nicht L und zeigen, dass die erfüllt wird. Mit anderen Worten, wir müssen uns hernehmen eine Klausel in Phi, die nicht L nicht enthält. Und zu zeigen ist dann, dass die Klausel, die davon in Phi angenommen nicht L induziert wird, von Kappa erfüllt wird. Das heißt also zu zeigen, ist dann Kappa erfüllt C ohne L. Naja, aber C ohne L ist ja nach Annahme, nach Voraussetzung, dasselbe wie C, nicht? Weil L nirgendwo vorkommt. Also ist das gleich C und dann kriegt es schon einen Haken, ja, denn C ist ja eine Klausel aus Phi und Kappa erfüllt Phi, also erfüllt Kappa eben C. Gut, das ist also auch sehr leicht zu sehen, dass das eine korrekte Optimierung ist. Die meisten Satzhäuser, wie gesagt, machen das heute schon gar nicht mehr. Sieht einer, warum nicht? Also ich vorstelle, man müsste das programmieren.
Man müsste herausfinden über die ganze Formel, ob das jetzt nochmal irgendwie vorkommt und so weiter.
Ja, genau, nicht? Also man muss, um das auch nur für ein Literal rauszukriegen, die gesamte CNF durchrüdeln. Ja? Und nun gibt es ja mehrere Literale, ja, also gut, vielleicht findet man irgendwie, ja, man wird eine effiziente Methode finden, irgendwie nur einmal über die ganze CNF rüberzulaufen und dabei für alle Literale zu checken, wie rum sie noch vorkommen. Klar, nicht, da hat man halt eine Array über alle Literale und dann läuft man über die gesamte CNF rüber und macht dann ein Kreuzchen, sobald man das Literal in der einen oder anderen Polarität findet. Klar, nicht? Also geht schon irgendwie, ist jetzt nicht Riesenaufwand, aber innerhalb eines sowieso ja aufwendigen Algorithmus dann jedes Mal für so einen Schritt noch, ja, also zumindest linearen Aufwand jedes Mal zu haben in der Größe der CNF, das lohnt in den meisten Fällen dann eben doch nicht. Ne? Also dass die meisten Satzsolver, na gut, das stand vor 10 Jahren, wo ich das letzte Mal geguckt habe, die meisten Satzsolver machen das eher nicht. Dagegen, also Unit Propagation, das kann man sehr billig implementieren. Ne? Man muss praktisch dann geeignete Datenstrukturen haben, die dann rechtzeitig einen Flag anwerfen, sobald man eine Klausel in der irgendwie als Baum gemanagten Menge und so dann nur noch ein elementig wird im Verlaufe des Backtrackings. Nicht? Das kann man schon relativ effizient machen, vielleicht nicht ganz in O von 1, aber jedenfalls mit geschickten Datenstrukturen relativ flott. Das machen die auch alle. Jo, das ist schon die gesamte Message zu Satzsolving. Klar, das ist jetzt kein Satzsolving-Kurs. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt also Satzsolver bauen so primitiv wäre, dass man das also hier in eine Drittelsitzung irgendwie durchkriegen würde. Die machen natürlich mehr, ja, die insbesondere merken die sich Klauseln, die sie schon mal gesehen haben, ja, und überlegen, wo die also Probleme machen, wo die nachher irgendwann zu Unerfüllbarkeit führen. Gut, dass sich Klauseln merken, das ist so die eine Geschichte, dann muss man Strategien dafür entwickeln, das aber auch rechtzeitig wieder rückgängig zu machen. Also Clause Forgetting ist ein ganz heißes Thema im Satzsolving. Ja, also wann erkenne ich, dass also jetzt eine Klausel doch so unwichtig geworden ist, dass ich sie aus meinem Cache mal wieder löschen kann? Das sind so Dinge. Dann natürlich eben Heuristiken über die Variablenordnung, ja, über welche Variablen verzweige ich als erstes und so weiter. Das ist also eine Wissenschaft für sich, wo es also nach wie vor eigene Konferenzen gibt, wo die also erstens hochkarätig und zweitens gut besucht sind. Das ist ja auch ein industriell relevantes Thema. Das ist also, wird also nach wie vor heiß dran geforscht. Machen wir jetzt hier nicht. So, das, ja?
Und zwar sind die Definitionen für 4 und A richtig.
Stehen Sie noch da? Sie stehen nicht mehr da. Nochmal, wie sieht sie aus?
Hier steht Phi über A ist die Länge von C ohne nicht A, wenn C in Phi ist und A nicht Element C.
Genau, das ist die richtige, ja. Die haben sie auch unterwegs verwendet und das hat alles geklappt. Aber nee, also nochmal die Motivation für Phi, die Definition von Phi angenommen A ist, also wir stellen uns praktisch vor, wir würden A auf wahr setzen und gucken, was dann von unserer CNF noch übrig bleibt, noch wahr zu machen ist gewissermaßen. So, die Klauseln, die A enthalten, die kann ich in dem Moment alle vergessen. Ja, weil die ja schon wahr sind. Sobald A in der Klausel drin ist und ich A auf wahr setze, ist die Klausel ja wahr. Kann sie also rausschmeißen.
Genau, ja, das wird ja nicht gemacht, oder das wird ja nicht A rausgeschmissen. Das heißt, am Schluss haben wir ja einmal und A stehen,
vermutlich. Nee, die Klauseln sind ja disjunktiv, ja? Wohlgemerkt.
Genau.
Also, ne, also eine CNF ist eine Konjunktion von Klauseln und also eine Klausel, die A enthält, also die also eine Disjunktion ist, wo A vorkommt, die ist ja erledigt gewissermaßen, wenn ich A wahr mache. Die schmeiße ich also insgesamt raus. So, dann behalte ich Klauseln über, die eventuell noch nicht wahr sind, die also A nicht enthalten. Und die könnten eventuell nicht A noch enthalten als Literal, aber ich habe keine Chance mehr, die Klausel mit über nicht A wahr zu machen, weil ich ja A schon auf wahr gesetzt habe und nicht A also auf falsch, also kann ich aus den überbleibenden Klauseln nicht A entfernen. Ne, so ist die Lesart von dem Ding.
Bei der Erfüllbarkeit, also der Algorithmus, wenn die Formel nicht erfüllbar ist, müsste theoretisch eigentlich alle möglichen Belegungen durchgehen, oder?
Weil der Algorithmus, der müsste im Prinzip, um rauszukriegen, nein, er muss nicht alle möglichen Belegungen durchgehen. Also es kann ja, also er ist schlauer als stumpfes Durchraten, also er ist sicher effizienter als der Wahrheitstafel-Algorithmus, ja. Und zwar deswegen, weil er natürlich dann abbricht, sobald er irgendwo die leere Klausel sieht. Ja, das habe ich jetzt nicht reingeschrieben. Ja, und sein Basisfall ist einfach ein anderer. Und es kann ja sein, dass sobald ich, also dass ich zum Beispiel Phi angenommen nicht A nehme und sofort schon die leere Klausel sehe, weil zum Beispiel A drin stand oder so. Ja, und ne, dann in dem Falle wird also abgebrochen. Und dann ist schon mal die Hälfte aller Wahrheitsbelegungen erledigt. Ja. So. Ja, damit ist man also jetzt schon in der Lage, eine Aufgabe mehr auf dem Zettel zu lösen, wo ja gerade verlangt ist, dass man eine Klauselmenge halt mal per erstens Resolution und zweitens per Backtracking sich vornimmt und dann auch gleich nochmal mit Optimierung und guckt, welche Optimierungen eigentlich wo was bringen. Ja? So, wir haben hier selber noch ein Beispiel. Ja, machen wir das einmal der Vollständigkeit halber. Ja, also nehmen wir mal Phi. Ich schreibe mal nur Doppelpunkt, weil ich jetzt ohne Mengenklammern einfach eine Liste von Klauseln hinschreibe. Ja, also was haben wir hier? A, B, nicht C. A, C, B. B, D. Nicht D, nicht A. Ich muss das abschreiben und kann es mir nicht aus dem Stand ausdenken, weil das Design von solchen Problemen also eine nicht triviale Aufgabe ist. Also das vergebe ich nochmal irgendwann als Bachelorarbeit, solche Dinger zu reverse-engineeren. Also, erstens eine Lösung existiert und die aber zweitens nicht trivial ist und durch irgendwelche fiesen Abkürzungen zwischendurch entsteht. Ja, das ist also eine nicht triviale Designaufgabe. Nicht A, B, C. Nicht D, A. Und nicht A, nicht B. So, das ist jetzt also eine unübersichtliche CNF mit 4 Atomen, wo ich also immerhin 32 Wahrheitsbelegungen ausprobieren müsste, um die per Wahrheitstafelbelegung rauszukriegen. Ja? Also sprich, das würde ich schon nicht mehr auf eine Tafel kriegen. Ja? So, also wir tun so, als würden wir jetzt Backtracking anwenden, ja, also beziehungsweise wir wenden Backtracking an. Wir gucken erstmal, also ich mache jetzt mal nicht schlau, ja, also Ich nehme mir also vor, Phi angenommen A, nicht? Also das weiß ich, irgendeine Heuristik sagt mir, ich soll A nehmen und ich soll es, es ist natürlich auch, ne, die Heuristik muss nicht nur regeln, in welcher Reihenfolge ich die Variablen verzweige, sondern natürlich auch, welchen der beiden Zweige ich jetzt erst ausprobiere. Ne? So, also Phi angenommen A, probieren wir aus. Das ist, so, der fliegt raus, der fliegt raus. Der bleibt B, D. Der bleibt, aber nicht A wird entfernt. Nicht D, ja. Der bleibt, aber nicht A wird entfernt, macht B, C. Der fliegt raus, der bleibt, aber nicht A wird entfernt, bleibt nicht B. So, okay. Dann mache ich einmal Unit Propagation und zwar, warum auch immer, zuerst mit nicht B. Ja, auch das verlangt natürlich eine Heuristik. Ja, nach welcher, gut, Unit Propagation ist relativ deterministisch und bringt viel, also mache ich wahrscheinlich einfach alles. Ist also egal, nehme ich mir also erstmal nicht B vor. Keine große Heuristik für. Also Unit Propagation mit nicht B heißt, der fliegt natürlich raus, der bleibt. Hier wird B entfernt, wie gesagt, der bleibt unverändert. Hier wird nochmal B entfernt, macht also C. Naja, und dann mache ich nochmal Unit Propagation jetzt mit nicht D. Dann fliegt der raus, der da wird leer. Gut, der da interessiert uns nicht. Und hier haben wir also leere Klausel gefunden. Der Zweig ist also gescheitert. Und dann machen wir Phi angenommen nicht A. Das muss jetzt erfüllbar sein, nicht? Also wenn es denn insgesamt erfüllbar sein soll. Und wenn das nicht erfüllbar ist, ist es unerfüllbar. So, Phi angenommen nicht A. So, der bleibt, aber A fliegt raus, nicht? Also B, nicht C. Der bleibt, aber A fliegt raus, macht also C, B. Der bleibt einfach B, D. Der fliegt raus, der fliegt raus, der bleibt, aber A fliegt raus, macht nicht D, der fliegt raus. So, und natürlich machen wir jetzt Unit Propagation, dafür haben wir nur einen Kandidaten hier, das nicht D, das macht also B, nicht C, dann C, B und hier kommt das nicht D weg, also B und dann, naja, das passt jetzt nicht mehr hin, ja, dann mache ich nochmal Unit Propagation, und wenn ich Unit Propagation mit B mache, bleibt nichts mehr über, ja, also leer für leere Klauselmenge. Ja, alle, also nicht nur kommt, also wenn ich hier Unit Propagation mit B mache, fliegen alle Klauseln raus, die noch existieren. Ich habe nichts mehr zu tun und bin fertig. Also kommt raus erfüllbar. Und damit insgesamt erfüllbar. Ne? Also in, naja, 5 Zeilen. Ja, und das also beim Problem, wo man so vom Draufgucken her, also ich hätte jetzt nicht gewusst, ja, ob das Ding erfüllbar ist oder nicht, einfach nur vom Draufgucken. Ja. Klar, ne, also es liegt daran insgesamt, ja, dass, wohl ist das so, gibt es eine nachvollziehbare Heuristik, nach der ich da A gewählt habe? Natürlich hängt es zum Teil daran, dass das A geschickt gewählt war. Ne? Gut, man nimmt, also eine Heuristik ist, dass man einfach Atome wählt, die möglichst häufig vorkommen. Gut, das A kommt in allen Klauseln außer einer vor. Ne? Wie ist das mit dem B? Das B fehlt in zweien, das C fehlt in Vieren, das wäre ganz schlecht, ne? Und das D, das fehlt auch in Vieren, also sprich das, also die Heuristik, die einem sagt, also möglichst oft vorkommende Literale für die Verzweigung wählen, die hätte hier einem das A gegeben. Ne? Gut. So, wir kommen also jetzt zur letzten algorithmischen Methode für Aussagenlogik, der Tableau-Methode, die, wie gesagt, im modernen Satzsolving eher keine Rolle spielt, die dafür aber, wenn man sie dann entsprechend auf Beschreibungslogiken aufbohrt, so gut wie allen erfolgreichen Beschreibungslogik-Reasonern unterliegt, jedenfalls soweit sie volle Beschreibungslogik und nicht nur irgendwelche Hornfragmente oder sowas tatsächlich abdecken. Also, das ist so das Schlagwort dahinter, ja, also Modellbau längs der Formelstruktur. Also man nimmt sich irgendwie die Formel vor und versucht aus der Formel, die man sieht, Anforderungen herzuleiten an ein Modell und baut dann dieses Modell weiter aus syntaktischem Material. So ungefähr funktioniert das. Wir machen jetzt in diesem propositionalen Setting, da machen wir aus technischen Gründen zwei Varianten des Kalküls, also echte Tableaus, wie sie auch in den Reasonern gebaut werden, die sind typischerweise so Bäume oder Graphen. Im propositionalen Setting ist das streng genommen Overkill. Also man kann das auch ganz flach machen. Wir brauchen es nachher, wie gesagt, in dem baumförmigen Setting. Ich führe jetzt mal erstmal eine flache Tableau-Methode ein, wo wir also keine Baumstruktur bekommen, sondern die Tableaus einfach nur Mengen von Formeln sind, die für die technische Analyse von dem Ganzen her auch noch hilfreich ist. So, also, erstmal hier, wie gesagt, also flache Tableau. So, also so ein flaches Tableau ist einfach eine Formelmenge, schreiben wir typischerweise mit Buchstabe Skript T. Und die muss eine bestimmte Anzahl Abschlusseigenschaften haben, beziehungsweise auch Anti-Abschlusseigenschaften. So, und ich schreibe jetzt Anforderungen hin für Formeln bestimmten Formats. So, eine mögliche Formel wäre natürlich Fallsumme. Wollen wir nicht haben. Ja, also das soll nachher so ein flaches Tableau soll nachher insbesondere eine erfüllbare Formelmenge sein. Ja, Also Fallsummen wollen wir da nicht drin haben. So, dann gibt es Konjunktionen. So eine Konjunktion, die kann natürlich mal im Tableau drin sein. Und wir verlangen, dass wenn eine Konjunktion in dem Tableau ist, dann ihre Bestandteile, also ihre beiden Konjunkte, auch im Tableau sein müssen. So, es läuft jetzt leider nicht rein über so Rekursionen über die Formelstruktur oder so. Ja, also wir haben jetzt nicht eine so eine Klausel für jedes Konnektiv, sondern wir haben einige Klauseln, die zusammengesetzte Konnektive betreffen. Zum Beispiel dieses hier. Also wir können eine negierte Konjunktion in dem Tableau haben. Und dann wollen wir genauere Informationen im Tableau haben. Also wenn Phi 1 und Phi 2 nicht gilt, heißt ja, dass eins von beiden nicht gilt. So, und wir wollen wissen, welches. Oder vielleicht beide. So, wir wollen dann also, dass mindestens eins der beiden Konjunkte da in der unter der Negation negiert im Tableau vorkommt. Dann könnte es sein, dass so eine Doppelnegation im Tableau vorkommt. Gut, dann wollen wir, dass das Ding auch ohne Doppelnegation da vorkommt. Und ja, naja, wir haben praktisch jetzt doch so eine halbwegs rekursive Struktur, nur über eine tiefer guckende Rekursion. Ja, also das sind ja unsere fast alle unsere Konstrukte. Ja, was sind unsere Konstrukte? Vier Stück. Fallsum, Atom, Konjunktion, Negation. So, Fallsum haben wir erledigt, Konjunktion haben wir erledigt. Atom ist uns egal. Ja, ein Atom darf da einfach vorkommen, wie es will, und das hat keine weiteren Konsequenzen. So, und Negation, nicht? Da machen wir nochmal eine Fallunterscheidung drauf, was unter der Negation vorkommt. Gut, könnte wieder Fallsum vorkommen, das interessiert uns nicht. Ja? Also wenn da nicht Fallsum steht, dann lassen wir das halt so stehen. Das ist ja wahr, da brauchen wir nichts weiter zu tun. Negation über Konjunktion haben wir erledigt, Negation über Negation haben wir erledigt. So, und dann haben wir hier noch Negation über einem Atom. So, und das hat schon noch was wir dann verlangen, nämlich dass Tableau darf keinen eklatanten Widerspruch enthalten. Ja, also es darf, wenn nicht A in T ist, nicht auch noch außerdem A enthalten, denn das wäre ja ein Widerspruch. So, und wir...
Ja? Kann auch theoretisch leer sein, oder? Bis jetzt.
Ein Tableau kann bis jetzt theoretisch leer sein, genau. Ach so, ist allerdings kein interessanter Fall. Die Definition war noch nicht zu Ende. Wir sagen außerdem, T sei ein Tableau für Phi. Genau, denn wenn Phi halt in dem Tableau drin ist. So, ne? Also ein leeres Tableau ist ein Tableau, aber es nützt nichts, weil es nicht für irgendwas ein Tableau ist. Und der Satz, der sich da unmittelbar anschließt, der besagt, Phi ist erfüllbar genau dann, wenn wenn Phi ein flaches Tableau hat, wo ich also hier übliche Sprache einfach mir gönne, also Phi hat ein flaches Tableau, ist normale Sprache für es existiert ein flaches Tableau für Phi. Beweis. Ja. Ich habe mir am Anfang überlegt, ob ich jetzt verlange, dass Tableau endlich sind. Ja, Könnte man in die Definition von Tableau reinstecken, dass es eine endliche Formelmenge ist? Hm. Vielleicht will ich das. Ja, doch. Also ich sage von Tableau von vornherein, dass es eine endliche Menge ist. Gut, nicht? Das heißt, wir müssen jetzt eine endliche solche Formelmenge nehmen. Und dazu, das ist also hier die Definition von, also die Implikation von links nach rechts. Das ist die billige Implikation, ja, also auch wenn man, das wird man jetzt schwer unterscheiden können, weil beide Implikationen jetzt nicht schwer sind für so eine einfache Logik. Aber allgemein ist eben immer dann, wenn Erfüllbarkeit impliziert wird, ja, dann dann habe ich ein Problem, ja, dann muss ich irgendwie Modelle basteln, während von links nach rechts, naja, was ist so ein Tableau? Ist immer eine syntaktische Repräsentation eines Modells, wenn man will. Und da muss ich also nur aus einem tatsächlichen Modell ein syntaktisches extrahieren, das ist meistens eher leicht. So, das Einzige, wo wir uns also Gedanken machen müssen, ist das mit der Endlichkeit. Ja, wir wollen also jetzt, nicht? Also wir haben... wir haben, dass Phi erfüllbar ist, das heißt, wir haben ein semantisches Modell. Wir haben so eine Wahrheitsbelegung Kappa und wir müssen jetzt ein syntaktisches extrahieren. Wenn ich jetzt nicht das mit der Endlichkeit hier reingetan hätte, dann hätte ich eine sehr einfache Möglichkeit, ein Tableau zu konstruieren. Welche wäre das? Also wenn ich mir unendliche Formelmengen gönne. Genau, nicht? Also ich male das mal hier unten hin. Ne? Ich mir lasse ein bisschen Platz. Also dieses Ding hier, diese Formelmenge, ja, die wäre dann, also bis auf die Tatsache, dass sie natürlich nicht endlich ist, ja, ist sie ein Tableau. Sie erfüllt alle diese Bedingungen hier. Ja, Kappa erfüllt natürlich nicht Fallsum. Sobald Kappa so eine Konjunktion erfüllt, erfüllt es die beiden Konjunkte. Sobald Kappa eine Negation nicht erfüllt, ja, also die Negation, andersrum, sobald Kappa die Negation einer Konjunktion erfüllt, erfüllt es natürlich einen der beiden Konjunkte negiert. Nicht hier, gut, das sind eh zwei äquivalente Formeln. Und sobald Kappa nicht A erfüllt, erfüllt es A natürlich nicht. Ja, also das, man sieht sofort, dass diese Menge dann ein Tableau wäre, nur sie ist eben nicht endlich. So, das heißt, wir müssen uns einschränken auf irgendeine endliche Formelmenge von Formeln von Interesse gewissermaßen, die wir irgendwie aus dem Phi gewinnen müssen. So, das Erste, was man denkt, ist, das Erste, was man denkt, ist, man nimmt einfach Teilformeln von Phi. Ja? Und bis hierhin klappt das ja auch gut. Ja? Also wenn Phi und Psi, Phi 1 und Phi 2 eine Teilformel von Phi ist, dann sind das beides ja auch noch Teilformeln von Phi. Nicht? Das heißt also, wenn ich hier Phi auf die Teilformel, also diese hier, achso, Phi ist schlecht, Psi. Phi ist ja vergeben global. So, wenn ich also hier, nicht, wenn ich also hier eine Teilformel Psi dieser Form habe, dann sind das beides auch Teilformeln. Das heißt also, landen auch brav wieder in dem Tableau hier, wenn ich das also auf Psi in Sigma einschränke. Hier geht auch gut, ja. Also wenn nicht Phi eine Teilformel ist, dann ist Phi auch eine Teilformel. Wenn nicht A eine Teilformel ist, gut, dann ist A auch eine Teilformel. Gut, das soll eh nicht drin sein. Das Einzige, wo es auf die Schnauze fällt, ist das hier. Ja, also ich habe hier, wenn das eine Teilformel ist, dann sind das beides eventuell keine Teilformeln. So. Gut. Ich schließe also noch einmal ab unter Negation. Gut, nur unter einer Lage Negationen, ja, also wenn da mehrere Negationen sich aufeinander stapeln, dann cancel ich die einfach. So, nicht? Das heißt also, ich nehme Teilformeln von Phi und deren Negationen. Das ist dann sicher eine endliche Menge. Und wenn ich also T als das hier definiere, das ist dann immer noch eine endliche Menge, eben eine Teilmenge von Sigma. Und das Ding hier ist ein Tableau für Phi. So, nicht? Dann gut, das was wir checken müssen, ist dann das. Ja, Moment, nicht. Also man muss sorgfältig sein. Ja, es kann jetzt natürlich sein. Ja.
Ja, die Atome. Ist es nicht so, wenn wir dann alles negieren und das Original behalten, sind die Atome dann in beiden sowohl nicht A als auch A?
In Sigma wohlgemerkt, ja. Ach so. Aber nicht in T. In T ist nur dasjenige von beiden, was dann erfüllt ist von dem Kappa.
Ach so, ja.
Ja, nee, man muss an einer anderen Stelle aufpassen, ja, man muss an einer anderen Stelle aufpassen. Also das hier zum Beispiel, gut, das ist nicht Negation einer Teilformel, sondern das muss tatsächlich eine Teilformel sein. Klar, da passiert nichts weiter Böses. Das hier ist eventuell keine Teilformel, sondern es ist die Negation womöglich einer Teilformel, ja. Also Teilformel wäre dann nur das da, aber dann sind die beiden immer noch Negationen von Teilformeln. Ne? Gut, passt, also geht nichts schief und hier entsprechend auch nicht. So, nicht? Das heißt also, das Ding, das ist tatsächlich auch modulo solcher syntaktischer Nicklichkeiten tatsächlich ein Tableau. Interessant, wie gesagt, die umgekehrte Richtung machen wir gleich. So, also, das ist jetzt die Richtung von rechts nach links, ja, also wir gegeben ein Tableau, das hat noch keinen Namen, den müssen wir also jetzt einführen, also sei T Tableau für Phi. So, wir müssen zeigen, Phi ist erfüllbar. Mit anderen Worten, wir müssen uns eine Wahrheitsbelegung ausdenken, die Phi erfüllt. So eine Wahrheitsbelegung Kappa, da müssen wir also sagen, was macht Kappa mit irgendeinem Atom A? So. Wir setzen uns in einem Fall auf wahr, nämlich, naja, dann, wenn das Tableau uns das sagt, ja. Wenn A in dem Tableau drin ist, in T. Und naja, wir haben relativ wenig Informationen, wenn A jetzt nicht drin ist. Also wohlgemerkt, ja, diese Klausel hier hat keine Umkehrung. Ja? Also es ist nicht der Fall, dass wenn A nicht drin ist, dann stattdessen nicht A drin sein muss. Ja, so ein Tableau gibt uns also keine vollständige Valuation einfach so fertig an. Ja, es kann sein, dass also für Atome, die uns durchaus interessieren, weder A noch nicht A im Tableau ist. Irgendwas müssen wir da schreiben. Wir nehmen mal Fallsum. So. Und wir behaupten jetzt, überhaupt ein Kappa erfüllt Phi. So, ja, wie zeigen wir das? Ähm, Ja, wir müssen jetzt offensichtlich diese Behauptung irgendwie geeignet verallgemeinern, sodass die sich für eine Induktion eignet. Induktion würde wieder heißen, naja, wenn wir irgendwie Phi auseinanderbrechen wollen, dann müssten wir also mindestens was Passendes behaupten für alle Teilformeln von Phi. Und wir sehen aber hier an der Struktur von unserem Tableau wieder, dass das an der Stelle nicht reichen wird. Ja, wenn das hier eine Teilformel von Phi ist, dann bekommen wir hier plötzlich Aussagen für Dinge, die keine Teilformeln von Phi sind und würden wieder auf dem Schlauch stehen. Gut, man könnte einerseits sagen, wir behaupten das über dieses Sigma da oben. Ja? Wir behaupten das also alle für alle Teilformeln und deren Negationen oder eben schlicht und einfach für alle Dinge, die wir im Tableau vorfinden. So, nicht? Und das bietet sich am ehesten an. Also dazu beweisen wir folgende Aussage, die nennt sich das Wahrheitslemma. So, Wahrheitslemmata finden wir also in solchen Vollständigkeitsbeweisen für Reasoning-Algorithmen oder für Beweissysteme sehr oft. Ein Wahrheitslemma sagt immer, ich habe ein Modell aus syntaktischem Material konstruiert, wie dieses Kappa. Ja, das syntaktische Material ist das T und daraus habe ich ein Modell Kappa konstruiert. Und das Wahrheitslemma besagt mehr oder weniger, das Modell tut an allen Stellen, was es soll. So, was soll es in diesem Fall? Nun ja, das Tableau ist gegeben. Ja, das Tableau, haben wir ja gesehen, ist so eine Art Abstraktion von Formeln, die halt durch so eine Wahrheitsbelegung erfüllt werden. Und genau das sollte dieses Kappa nun hoffentlich leisten. Ja, also wir behaupten also, für alle Psi in unserem Tableau gilt, Kappa erfüllt Psi. Und der Beweis ist, naja, immer irgendeine Induktion, ja, jedenfalls dann, wenn es gut läuft. Und in diesem Falle über die Größe von Psi. Über Psi selber, wie gesagt, geht nicht ganz. Ja, also so strukturelle Induktion wird wieder an dieser Stelle hier scheitern, ja, weil dieses hier rechts, dieses nicht Phi 1, nicht Phi 2, das sind ja nicht die syntaktischen Bestandteile von nicht Phi 1 und Phi 2. Aber sie sind ganz sicher kleiner als nicht Phi 1 und Phi 2, indem sie eben diesen zweiten Teil jeweils und die Konjunktion nicht enthalten. Ja, gut. Gut, wir machen Induktion über die Größe von Phi und dabei aber eine Fallunterscheidung, die einfach alles abdeckt. Nicht? Also, und zwar natürlich dann dieselbe Fallunterscheidung, wie sie hier hinter unseren Tableauregeln steckt. Also folgende Fälle. So, nicht? Wie gesagt, also ich kann in so einer Induktion, wo ich nur über die Größe gehe, kann ich Fälle unterscheiden, wie ich lustig bin, solange die alles überdecken. Und in diesem Falle wähle ich die halt so, dass sie hier passen zu meiner Definition von Tableaus. Also. Psi könnte Fallsum sein. Ist es aber nicht. Nicht? Denn warum ist Psi nicht Fallsum? Nun, weil Psi ein Element von T ist und Fallsum aber nicht. Und damit ist das abgehakt. So, dann Psi könnte ein Atom sein. Das ist natürlich nach Konstruktion in Ordnung. Nicht? So haben wir unser Kappa gerade gebaut, dass es alle Atome in T erfüllt. So, Psi könnte eine Konjunktion sein. Dann folgt, weil T ein Tableau ist, dass Psi 1 und Psi 2 beide im Tableau drin sind in T.
Das
ist
dann auch Psi 2. Psi
2 ja, nicht Psi 1 und Psi 1, sondern Psi 1 und Psi 2 natürlich, genau. So, das sind beides kleinere Formeln als die ursprüngliche Konjunktion, also kann ich meine Induktionsvoraussetzung anwenden, also gilt Kappa erfüllt Psi 1 und Kappa erfüllt Psi 2, also folgt Kappa erfüllt Psi 1 und Psi 2. Fein. So. Jetzt habe ich alles abgehandelt bis auf Negation und bei Negation mache ich eben noch mehr Fälle auf, je nachdem, was also unter der Negation kommt. Also machen wir einen Fall, dass also drunter eine Konjunktion kommt. Dann können wir wieder anwenden, dass T ein Tableau ist. Gut, ich habe keine Lust, beide Fälle auszuxen, also sage ich, weil die völlig symmetrisch sind. Ohne Einschränkung ist dann nicht Psi 1 in T. Und es folgt nach Induktionsvoraussetzung, weil das eben, wie gesagt, eine kleinere Formel ist als die ursprüngliche. Kappa erfüllt nicht Psi 1 und damit folgt aus semantischen Gründen Kappa erfüllt nicht Psi 1 und Psi 2. Dann könnte Psi eine Doppelnegation sein, nicht? Das wäre der Fall, dass unter der Negation jetzt noch eine Negation kommt. Dann folgt Psi 0 ist auch in T und nach Induktionsvoraussetzung folgt Kappa erfüllt Psi 0 und damit natürlich wieder aus semantischen Gründen auch Kappa erfüllt nicht Psi 0. So. Ja.
So, ja, der Tableau-Algorithmus hat natürlich also gewissen Charme im Vergleich zu dem bisherigen Algorithmus in Algorithmen, indem er mit uneingeschränkten logischen Formeln umgehen kann, die also in keinerlei Normalform sind. Nicht so, das machen wir jetzt mal Demo halber hier. Also unsere Ursprungsformel ist die folgende. Ich hoffe, ich mache keine Abschreibefehler. Sie enthält viele Negationen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir eben kein Oder in der Sprache haben. Keine Implikation, ja, habe ich schon ausprobiert. Also, nicht, nicht, und nicht, nicht. Also hier sehen wir zum Beispiel eine Distinktion. Passt jetzt. So, also bauen wir für das Ding ein Tableau. Da sehen wir auch, wie wir das algorithmisch machen. Ja, die Regeln für so ein Tableau, die sind ja praktisch algorithmisch. Nehmen t gleich. So, dann kommt erstmal natürlich das phi, das schneide ich nicht nochmal ab. So, dann kommt der erste Teil hier. Gut, den muss ich jetzt wohl oder übel nochmal abschreiben. Ja, also nicht. Zweite Teil hier, denn nicht, also ich nehme jetzt gerade die oberste Konjunktion auseinander. So, da kommt also nicht, 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 Ziel und nicht, 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 zack, zack. So, was noch? Dann kommt jetzt was? Dann kommt jetzt, jetzt nochmal die Doppelnegation, die kann ich entfernen. Also ich kann hier hinschreiben, nicht C und nicht, 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 B. So, jetzt kann ich hier eine Konjunktion abspalten, ja, also nicht C. Und was noch? Also, ich da oben richtig geklammert. Da fehlt noch eine schließende Klammer hier. Ne? Das, da ist wieder zu. So, so und jetzt fange ich an schlau zu sein. Ja, jetzt habe ich hier eine negierte Konjunktion. Und einer der Konjunkte ist C. Also das ganze Ding kann ich jetzt schon als abgehakt betrachten, ja, wenn ich das nicht C hier habe. So, ich muss mir also nur noch den angucken. Jetzt muss ich also hier diesen Teil dazu nehmen. Nicht, nicht, nicht A und nicht B. So, dann entferne ich wieder die Doppelnegation, also nicht A und nicht B. So, und dann muss ich noch die Konjunktion auseinandernehmen, nicht A, nicht B. So, und das war's schon. Ja, also die Formel sah erstmal übel aus, aber das Tableau haben wir relativ schnell zu Ende. Das ist jetzt schon ein Tableau, ja. Also ich habe praktisch an der einen Stelle, wo ich eine Entscheidung treffen konnte, habe ich also so eine billige Entscheidung hier getroffen und mich auf das nicht C gestürzt. Und ja, alles andere war deterministisch, ja, also sowohl das Entfernen von so Doppelnegationen als auch das Auseinandernehmen von Konjunktionen, da sind ja keine Entscheidungen zu treffen. So, jetzt ist also mein Tableau vollständig. Ich habe insbesondere keine Clashes, also ich habe hier zwar drei negierte Atome drin, nicht C, nicht A, nicht B, aber zu keinem davon habe ich das entsprechende positive Atom da, das heißt, es ist gut gegangen, ja, also das heißt, die Formel insgesamt ist erfüllbar. Und wir sehen natürlich auch, wodurch erfüllbar wird, indem ich also sowohl A als auch B als auch C auf falsch setze. Jo, okay, das war das. Ja, nächstes Mal, das ist allerdings erst nächsten Montag, nicht, machen wir dann die baumförmige Version des Ganzen, nicht? Oder also nicht diese flache Vorgehensweise haben, sondern in einer Datenstruktur, die mehr Informationen behält, also das Ganze baumförmig gemäß im Wesentlichen derselben Regel.
Also das ist quasi der richtige Weg vom baumförmigen, den man im flachen macht.
Genau, ja, man sieht das baumförmige im flachen hier schon gewissermaßen drüber schweben, nicht? Genau. Jo, okay. Das ist
nicht so. Wo hat dann Fitch seine Existenzberechtigung? Wenn ich doch jetzt immer Tableau machen kann, das ist immer schön kleiner.
Hey. Also, Fitch kann ja voll etwas ordnen. Ja, das kann dieser Algorithmus zunächst nicht. Natürlich, ja, gibt es auch Tableaus für First-Order-Logik. Bei First-Order-Logik, da ist die Jury noch nicht wieder zurück, was also da die effizientesten Beweismethoden sind. Also unter den kompetitiven First-Order-Beweisern sind Tableau-Beweise, aber auch Resolutionsbeweise. Ja, gut. In jedem Falle, ne, also muss ich damit rechnen, dass da auch mal keine Antwort kommt, weil die auch unentscheid waren. Ne? Ja, nicht? Also in dem Sinne. Also man möchte natürlich im Normalfall gerne die Beweise nicht von Hand führen. Ja? Also Fitch, ja, in dem Sinne keiner, also ich wüsste nicht, dass irgendein aktueller First-Order-Beweiser den Fitch-Kalkül implementieren würde oder sowas. Ja, das sind alles Tableau oder Hyper-Tableau oder Resolution oder eben sonst was, was also algorithmisch passender ist, aber keine Natural Deduction. Nicht? Das ist für vorhandene Beweise. Also man möchte das natürlich nicht. Man möchte, dass so ein First-Order-Beweiser das für einen erledigt, aber manchmal klappt es nicht. Das muss man selber machen. Alles viel schöner. Man möchte nicht Resolutionsbeweise von Hand führen. Also ich kann gerne mal irgendwann mal das. Also früher konnte man sich vom Spaß irgendwie die Resolutionsbeweise zeigen lassen. Ich weiß nicht, ob das noch geht irgendwie. Also die sind nicht wirklich humanoide. Man kann sie, wenn man sie sieht irgendwie und weiß, dass das Ding tut, von hinten nach vorne irgendwie durchanalysieren, aber selber schreiben möchte man nicht. Okay.